Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk. Brilliant goal!
Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
Alles zur WM der Frauen.
Na, könnt ihr das Intro noch hören, liebe Hörerinnen und Hörer? Langsam bräuchte ich mal was Neues, oder? Jetzt nach gefühlt 30 Ausgaben, ganz so viele sitzen noch nicht zur WM. Aber schön, dass ihr hier mit dabei seid. Schön, dass ihr den Rasenfunk eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Und wir wollen heute sprechen über die ersten zwei Viertelfinalspiele bei dieser WM. Und dazu begrüße ich eine besonders feine Runde bei mir. Zum einen Ellen Harnisch. Sie habt ihr bestimmt schon gehört in den diversen Formaten, die es so gibt da draußen, unter anderem ja auch im Rasenfunk. Hallo Ellen, schön, dass du Zeit hast für den Rasenfunk.
Hallo.
Und außerdem ist hier Oskar Heiler, spätestens seine Stimme erkennt ihr, er ist Kommentator, unter anderem bei Magenta Sport, aber inzwischen auch bei vielen anderen zu hören. Er ist ein Tausendsasser. Hallo Oskar, schön, dass du hier bist.
Servus, freue mich.
Ich freue mich ebenso. Wir wollen heute sprechen über Spanien gegen Niederlande, Japan, Schweden und am Ende dieser Sendung werden wir auch noch kurz vorausblicken auf die morgigen Spiele. Dazu hat uns Annika von der Pressekonferenz der Engländerin zwei O-Töne mitgebracht. Das kommt am Schluss dieser Sendung, aber jetzt fangen wir mit dem an, was wir heute Nacht um 3 Uhr unserer Zeit sehen durften. Spanien gegen Niederlande hieß die Partie. Es ging los mit dem 1:0. In der 81. Minute durch Mariona Caldente für Spanien, da schien das Spiel entschieden. Stefanie van der Gracht hat da einen Strafstoß verursacht. Aber ausgerechnet Stefanie van der Gracht kann dann auch in der Nachspielzeit den 1:1 Ausgleich erzielen. Als Sturmspitze, aber nicht irgendwie mit einem hohen Ball, sondern sie wird tief geschickt und trifft dann wunderbar ins kleine Netz. Also wer solche sturmstarken Verteidigerinnen hat, der kommt dann eben auch mal in die Verlängerung. Aber dann gab es dort den Knockout für die Niederlande. Salma trifft in der 111. Minute zum 1:2. Und so, Ellen, kommt Spanien weiter und die Niederlande scheiden aus. Ist es denn dem Spielverlauf entsprechend, dieser Sieger, der da gefunden wurde?
Ja, fand ich schon. Also dafür haben die Niederlande zu wenig gemacht, um da jetzt letztendlich verdient weiterzukommen. Also ich fand, die haben sich schon gesteigert, verglichen jetzt mit dem letzten Spiel gegen Südafrika. Das war ja wirklich, da habe ich dann echt noch Schlimmeres erwartet, jetzt heute vom Ergebnis her, aber das war dann doch besser als erwartet, aber es war trotzdem noch nicht ausreichend, um Spanien da großartig gefährlich zu werden.
Oskar, was ist dein erster Eindruck zu dem Spiel?
Grundsätzlich, genau, kann man sich da absolut anschließen. Die Spanierinnen fand ich sehr, sehr stark. Die Niederländerinnen haben es einfach nicht gut genug gemacht, hatten auch Glück, ne? Also in der 17. Minute gab es ja auch diesen Doppelpfosten, dann wurde auch ein Tor zurückgenommen. War auch Schwerstarbeit für die Schiedsrichterin, muss man auch sagen. Stephanie Frappard. Viel hin und her und auch den Video Assistant Referee war ja Marco Fritz, der deutsche Schiedsrichter. Und war eine Partie, wo man auch sieht, was für Qualität auch bei den Spaniern ist, wenn da Alexia Putellas, ne, also weltbeste Fußballerin gekürt, zweimal in Folge jetzt und die ist dann nur auf der Bank. Also da ist natürlich unglaublich viel Qualität auch noch hinten. Und trotzdem eine schöne Geschichte, dass dann auch noch nach dem Patzer der Abwehrchefin sie auch noch ausgerechnet diesen Ausgleich da macht. Also es war dann auch eine intensive und auch hochklassige Partie, finde ich.
In ja ihrem letzten Spiel für die Niederlande, also Stefanie van der Gracht wird ihre Karriere beenden, das hat es ja so besonders saftig gemacht, diese Storyline, dass dann sie zuerst den Fehler macht mit dem Handspiel zum Strafstoß, was denke ich unstrittig ist, aber unnötig in dieser Situation, es wäre
total.
Wäre nicht nötig gewesen. Und dann aber eben diesen tollen Ausgleich. Und am Ende treffen dann die beiden Spielerinnen, die jeweils in der Startelf rotiert wurden. Also Caldente kam für Salma Paraluelo rein in die Startelf. Später wurde sie dann eingewechselt für die jeweils andere und beide treffen. Also scheint da auch viel aufzugegangen zu sein vom Spielplan der Spanierinnen. Trotzdem hatten wir wieder die klassische Situation, Spanien hat den Ball, also mit Ausnahme der ganz frühen Anfangsphase, aber ab dann war es 61% Ballbesitz, 12:1 Schüsse in der ersten Hälfte, 13:0 Torschüsse, Niederlande hatte nur 101 angekommene Pässe, Spanien hatte 23 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, die Niederlande 2. Und dennoch steht es 0:0. Kannst du erklären, warum Spanien sich trotz all dieser Dominanz wieder und wieder so schwer tut, Tore zu erzielen?
Also erklären kann ich das nicht, das zieht sich ja jetzt schon seit Jahren durch. Also das war bei der letzten WM auch schon so. Es sind jetzt natürlich dann noch andere Spielerinnen dabei, die 2019 nicht dabei sind, die jüngere Spielerinnen dabei gewesen sind. Aber also erklären kann ich es mir nicht. Das sind ja auch alles, also es sind wirklich gute Chancen. Irgendwie so, ja, okay, ein Schuss aufs Tor, der dann 5 Meter daneben geht, sondern das ist echt mal richtig knapp, super rausgespielt. Das sind auch keine, ich weiß nicht, also ich kann es gar nicht erklären, weiß ich nicht. Bei den Niederlanden, warum dann da letztendlich nur zwei
Kontakte.
Kontakte, ja, wenn man halt die ganze Zeit lange Bälle nach vorne kloppt, die nicht ankommen, dann, also da kann man es dann eher erklären. Bei Spanien schwierig, weiß ich nicht.
Großes Turnier, vielleicht ist da irgendwie eine gewisse Nervosität, man weiß es auch nicht, bei den Spanierinnen, vielleicht auch bei den Männern ist ja oft so ein schlampiges Genie nachgesagt, dass sie einfach diesen Tiki-Taka leben und dann vergessen, die Kugel noch ins Tor zu hauen, warum auch immer. War natürlich aber auch wirklich Pech dabei, ne, mit den Pfostenkrachern und so weiter und natürlich ein goldenes Händchen, du hast es angesprochen, Max, vom Trainer, von Jorge Wilder, der dann auch noch Spaniens jüngste Torschütze mit 19 Jahren eingewechselt hat und so in den verdienter Sieg. Fand es ein super interessantes Spiel. Ich bin gespannt, was da noch von den Spanierinnen kommt. Sie sind erstmals ja im Halbfinale mit der Jenny Hermoso zum Beispiel, auch eine Spielerin, die auch vor 2 Jahren auf Platz 2 bei den besten Spielerinnen weltweit beim Ballon d'Or bei der Wahl landete. Also da ist auch schon enorm viel Qualität. Sieht man auch über die Außen, ne? Wenn dann die Verteidigerinnen mit anschieben. Ich finde es gute Flanken geschlagen, oft auch aus dem Halbfeld. So hat es natürlich jede Defensive schwer, gerade die Holländerinnen bei diesem Doppelpfosten habe ich im Kopf. Wie willst du sowas auch verteidigen, diese starke Flanke von außen und in der Mitte, Redondo, glaube ich, war es, mit der Doppelchance. Ganz, ganz schwer und trotzdem, ja, die Spanierinnen haben sich sehr schwer getan. Bräuchten da vielleicht so eine Brecherin, die einfach für Tore steht, Tore garantiert.
Ja, es ist wirklich ein Phänomen. Es hat natürlich auch mit einer sehr guten Daphne van Domslar zu tun, das muss man auch sagen. Also sowohl in der 4. Minute als auch dann später hat sie auch sehr gut pariert. Also das, was sie halten konnte, hat sie dann auch gehalten und manchmal hat dann eben auch der Pfosten geholfen. Und der Plan der Niederlande, also bei Spanien lief, glaube ich, alles ungefähr so, wie man sich das vorgestellt hat, bei den Niederlanden nicht. Ellen, du hast es schon angesprochen. Also offenbar wollte man ja, liegt ja auch nahe, so ein bisschen auch so ähnlich, wie es Japan gegen Spanien erfolgreich gemacht hat, langer Ball auf Bärenstein und dann gucken, dass man dann schnell zum Abschluss kommt und so die berühmten Nadelstiche wollte man setzen. Aber da muss man, glaube ich, festhalten, das hat gar nicht funktioniert und ich stelle mir dann die Frage, muss man das dann kritisieren, dass es dann aber nach dem Rückstand auf einmal ging oder hat da auch Spanien mit zu tun? Das ist so ein Henne-Ei-Problem.
Ich weiß nicht, also es hat ja gegen Südafrika auch schon nicht funktioniert. Mhm. Also da fand ich sogar, da war es noch schlimmer. Jetzt so vom Gefühl her, Statistik habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das hat ja da auch nicht funktioniert. Ich fand auch, dass das Zusammenspiel von Martens und Bärenstein auch nicht, also es hat vielleicht, na, es hat einmal ist es mir in Erinnerung, dass es irgendwie geklappt hat, aber die spielen gefühlt jede für sich. Mhm. Jede möchte das Tor schießen. Die Laufwege stimmen nicht. Also das ist dann besser geworden als Martens. Da wurde, ich weiß gerade nicht mehr wer, da wurde eine Spielerin eingewechselt und dann ist Martens mehr zurück ins Mittelfeld gegangen.
Snüß war das, glaube ich.
Ja, genau. Und ab da wurde es besser. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das in Spanien festmachen kann. Ich hatte es jetzt für mich eher so bemerkt, dass das an diesem Wechsel so ein bisschen lag, weil die beiden dann zusammengespielt haben. Aber
ich fand auch diesen, wenn wir gerade über Wechsel reden, diesen Wechsel Wilms in der 60. Minute für Rohrt bemerkenswert. Ansonsten auch natürlich interessant aus deutscher Sicht, ne, mit den ehemaligen Bundesligaspielerinnen, wenn wir Rohrt gerade angesprochen haben, oder auch Chucky Kronen, das war ja so das Mittelfeldduell mit Aitana, das wohl eher an die Spanierin ging insgesamt. Hat man natürlich genau hingeschaut, auch was Bärenstein da macht, die auch beim FC Bayern schon gezeigt hat, was sie so kann und auch gute Aktionen hatte. Ne? Er hatte auch am Ende ja noch durchaus ein paar Abschlüsse, ein paar Chancen. Aber insgesamt hat es, um die Bundesliga-Geschichte komplett zu machen, auch um Dominik Janssen dann für die Holländerinnen einfach nicht sein sollen. Aber ich finde, es ist auch leistungsgerecht.
Ja, aber interessant, was du angesprochen hast, Ellen, und was jetzt auch bei dir durchscheint, Oscar. Also zum einen in den direkten Duellen gab es zum Teil eine klare Überlegenheit. Also ich hätte auch Aitana gegen Jackie Grunen, das war so ein bisschen das Duell dieses Spiels im Mittelfeld. Und das hat Aitana Bonmati eigentlich fast immer für sich entschieden. Also Grunen hat manchmal noch irgendwie die Grätsche dazwischen setzen können, aber diese Mittelfelddominanz, die war krass von Spanien. Und dann eben das Zweite, dass man das Gefühl hatte, die Niederlande spielen in der Spitze nicht zusammenhängend. Und da gibt es natürlich eine plakative Szene, also in der 85. Minute beim Stand von noch 0-1, da kann Bärenstein querlegen, macht sie nicht, sondern sie schießt und man denkt noch, meine Güte, jetzt hast du gerade die Verlängerung hergeschenkt, okay, wir wurden eines Besseren belehrt. Und hinten raus ja dann auch kulminiert das Ganze dann wieder in einer plakativen Szene, da kann man jetzt Bärenstein keinen Vorwurf machen, aber sie hat zwei große Chancen, vergibt die und im direkten Gegenzug, wirklich im direkten Gegenzug, fällt dann tatsächlich dann das 1-2. Da ist dann Nauwen, die eingewechselt war, einfach ein bisschen zu passiv gegen Salma, wie es vorher interessanterweise Irene Paredes auch schon gegen Bärenstein war. Also es war fast eine identische Situation. Nur die eine macht eben nicht das Tor, das war Bärenstein. Die andere macht mit Hilfe des rechten Innenpfostens, während der linke Innenpfosten schon beim Strafstoß geholfen hat für Spanien, macht das Tor. Das waren so die wenigen Momente, die dann letztlich so ein Spiel dann entscheiden. Jetzt habe ich keine Frage gestellt. Das war
Wir können vielleicht noch kurz auf Van de Donk eingehen, die ja gelb gesperrt nicht dabei war. Van de Kracht, dass sie am Start war ja auch schon durchaus angeschlagen in dem Turnier. Vielleicht mit ein wichtigerer Faktor, hätte ich eigentlich gedacht. Aber ich finde, wir müssen nochmal vielleicht kurz auch über diese Aktion von ihr reden, Abwehrchefin da mit der Hand. Also sowas von extrem überflüssig. Ich glaube, Kommentator hat es irgendwie formuliert als Reflex. Ich weiß nicht. Also ich was ist ihr da durch den Kopf gegangen? Also da also sowas von überflüssig da die Hand hochzunehmen. Und trotzdem, das zeigt natürlich ihre Klasse aus. Sie macht den Ausgleich und da gab es noch dieses schöne Bild, wie sie mit einer Spanierin danach noch flaxt, ne, im eigenen Strafraum, ganz locker am Shakern. Ja. Da denke ich mir, okay, das ist halt auch eine gewisse Qualität, die sie dann hat. Die macht einen riesen Fehler da. Das muss man auch mal zu ihrer Ehrenrettung wirklich hervorheben. Da würden alle anderen oder sehr viele andere würden dann irgendwie in ein Loch fallen, würden sich denken, oh, was habe ich denn da verbrochen? Aber nee, sie geht als Abwehrchefin mit nach vorne, so oft war sie auch nicht vorne, aber wenn sie mal mit nach vorne geht, dann denkt sie sich, dann macht sie das Tor und dann ist sie auch noch so locker danach, also fand ich wirklich bemerkenswert, aber große Fragezeichen hatte ich nach diesem Handspiel.
Ich habe es mir auch mit einem Reflex erklärt, weil das war einfach komisch, aber ich fand es dann auch lustig, dass da wurde ja dann nochmal geguckt, ob das Abseits war und da war dann ja auch nur ihre Hand im Abseits, das war dann nicht genug. Das fand ich dann wieder witzig, ja. So später.
Beim Ausgleich dann, ja. Ja, sehr schöne Beobachtung. Aber es hat am Ende eben dann nicht gereicht für die Niederlande und was machen wir jetzt dann, Ellen, mit diesem Turnier? Also wir müssen jetzt nicht nochmal auf alle Spiele zurückblicken, das wäre jetzt auch Quatsch, dafür haben wir dann nochmal eine Rückblickssendung. Aber ich muss sagen, mir ging schon mehrfach der Gedanke durch den Kopf, warum man die Umstellung, die hinten rauskam, nämlich Fünferkette auflösen, auf Viererkette umstellen, einfach mehr auf Offensive setzen, nach dem Rückstand. So hat man ja letztlich dann den Ausgleich erzwungen. Warum man da nicht früher etwas verändert hat oder warum, also ich zum Beispiel konnte ich die Herausnahme von Giroud sehr gut verstehen, weil die waren komplett aus dem Spiel genommen. So toll sie oft spielt, in diesem Spiel war sie kein Faktor. Und ich habe auch oft an Van de Donk gedacht, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, das könnte so genau so ein Spiel für sie sein, weil da hast du so drei Momente, wo du mit Tempo auf die Abwehr zu rennst und da musst du die richtige Entscheidung treffen, nicht so wie es die Kolleginnen jetzt oft gemacht haben auf dem Spielfeld. Das hätte ein Van de Donk-Spiel sein können. Ist das jetzt dann deiner Meinung nach eine Enttäuschung, weil du ja auch schon die Leistung gegen Südafrika ein bisschen kritisiert hast von den Niederlanden?
Ja, ich fand, es hat sich jetzt nicht so viel, also es hat sich verbessert, aber es hat sich nicht entscheidend was geändert. Also, die haben jetzt auch irgendwie ein bisschen, ich fand Pelo war zum Beispiel jetzt heute auch gar nicht so auffällig. Die war jetzt gegen Südafrika noch eine der stärkeren. Die hat jetzt aber auch, glaube ich, ein bisschen leicht zentraler gespielt, jedenfalls zumindest am Anfang. Und da fehlte dann auch so ein bisschen das Tempo. Und Runen, lustigerweise, fand ich jetzt gegen Spanien offensiver als gegen Südafrika, aber halt auch nicht entscheidend und auch nicht gut. Ich weiß ich nicht. Also klar, wenn die das jetzt am Ende dann da durch die taktische Umstellung hinbekommen haben, aber sowas weißt du ja am Anfang dann auch nicht. Schwierig.
Hast du eine Meinung, Oskar?
Klar, also vielleicht noch ein Wort zu Pelova, die ist mir, also vielleicht allgemein im Turnier, muss man schon sagen, positiv aufgefallen. Also die hat einen super Eindruck bei mir hinterlassen auf ihrer rechten Seite, auch wenn sie da vielleicht ein bisschen auch zentraler agiert hat in dem Spiel. Und das ist natürlich spannend, da kann man ja so ein bisschen philosophieren und diskutieren. Was du jetzt auch gerade meintest, Max, dass Jill Roard, fandest du voll okay, dass sie nach einer Stunde runtergeht. Klar, sie hatte nicht ihren besten Tag, aber da gibt es halt immer so die Philosophiefrage, ob da Andries Jonker so die richtige Entscheidung getroffen hat. So ein Superstar, wirklich absoluten Superstar, die kann auch mal mit einer Einzelaktion zwei, drei Spielerinnen binden, den Ball rüberlegen, vielleicht auch aus dem, in Anführungszeichen, nichts, so ein Tor machen. Ja, also ich bin eigentlich begeistert von der Qualität der Niederlande und man hat ja auch gesehen, obwohl ein ganz klares Übergewicht bei den Spanierinnen war, haben sie es ja auch geschafft. Einerseits haben sie die Spanierinnen nicht geschafft, noch ein schnelleres Tor zu schießen, noch ein zweites nachzulegen dann schneller. Aber es ist natürlich auch ein Verdienst der Niederländerinnen, dass sie mit relativ wenig Ball, relativ wenig Spielanteilen da ganz gut was hinbekommen haben. Aber klar, dieser Chancenwucher und diese Torschüsse darf man natürlich nicht negieren. Ich glaube, nach 10 Sekunden, das ist auch wieder so ein bisschen ein Symbol, nach 10 Sekunden im zweiten Durchgang schon wieder die nächste Top-Chance für die Spanierinnen. Ja, genau. Also das haben sie auch nicht wirklich gut aus den Klamotten geschüttelt, die Holländerinnen in der Pause. Genau, deswegen geht das jetzt in Ordnung? Jetzt sind wir natürlich auch gespannt, wo die Reise noch hinführt für die Spanierinnen. Da ist vielleicht auch ein Finale möglich. Was meint ihr?
Geht bis Schluss.
Bis Schluss? Da seid ihr so knallhart?
Da bin ich knallhart. Ja. Das wird man dann sehen. Das Finale, da bin ich dann also auch noch beim Rasenfunk. Da kann ich dann alles zurücknehmen. Ja. Aber ich. Sehr gut. Ich weiß nicht, also auch jetzt bei Roard, eine Superspielerin, die hat ja jetzt auch schon viele Tore geschossen im Turnier.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel bei Spanien, da habe ich nicht verstanden, warum Poteas überhaupt eingewechselt wurde, weil ja, da war halt dann nichts. Also es war natürlich auch sehr spät im Spiel, hatte nicht wirklich Zeit reinzukommen, aber das ist auch so ein Ding, das war auch jetzt bei den USA nicht ganz. USA Rapinoe ist ein bisschen anders, weil die ja echt schon über ihren Zenit hinaus ist. Aber das sind so ein paar Sachen, ja, so Superstars, die dann nochmal reingenommen werden, nochmal eingewechselt werden, wo man sich dann fragt, musste das jetzt sein? Aber es hat jetzt letztendlich keinen Einfluss aufs Spielgeschehen genommen. Aber es war jetzt nur so mein Gedankengang.
Ja, ich meine, das Positive bei Spanien ist, dass du im Grunde fast jede Einwechselspielerin bringen kannst und es läuft einfach genauso weiter wie vorher, weil sie sich alle in der Spielweise so sicher und auch so ähnlich sind zueinander, dass du eigentlich nie einen klaren Bruch hast. Das hast du bei den Niederlanden hast du viel deutlicher gemerkt, wenn es eben einen Wechsel gab, weil dann eben auch manchmal so ein anderer Spielertypus gekommen ist. Also eben Snoes zum Beispiel, die dann reingekommen ist und ganz anders die Spitze, die hängende Spitze oder Doppelspitze interpretiert hat als vorher eben Martens van Leer. Also deswegen kann ich das schon nachvollziehen und allein wegen der Frage, warum wurde sie nicht eingewechselt, ist so ein Wechsel in der Verlängerung dann vielleicht auch nachvollziehbar aus Trainersicht. Ich sehe Spanien nicht so negativ, ehrlich gesagt. Ich glaube, also wir reden ja gleich noch über das zweite Viertelfinale, aber ich glaube, dass Spanien diese Mittelfelddominanz inzwischen so perfektioniert hat, dass man nicht so lange braucht, um in den Strafraum zu kommen. Also was mir zum Beispiel jetzt gegen die Niederlande wieder aufgefallen ist, ist, wie früh Spanien inzwischen flankt. Die flanken gar nicht mehr von der Grundlinie oder so, oder versuchen immer an die Grundlinie zu kommen, sondern wenn die sehen, der Strafraum ist halbwegs besetzt, dann spielen die einfach so einen Flankenball nach rein und vor allem von der linken Seite auf Redondo, die dann diagonal einläuft. Da gab es auch eine Riesenchance jetzt gegen die Niederlande, wo man auch gesehen hat, wie schwierig das zu verteidigen ist, weil sie steht quasi hinter der Innenverteidigerin und hat dann den Bewegungsvorteil, um in die Flanke reinzukommen. Und das kann schon reichen. Ich glaube, dass es ein Fehler war von den Niederlanden im Mittelfeld, oft auf eine Dreierstruktur zu setzen, also 5-3-2. Ich glaube, ein 5-4-1 ist viel besser, weil eben die Außenverteidigerinnen so weit nach vorne geschoben werden bei Spanien, dass du einfach sonst oft so viele Wege hast, die du seitlich abdecken musst. Also die inneren drei werden immer auseinandergezogen und dann spielen sie ja da in die Lücke rein. Und ich glaube, dass das ein Team wie Schweden besser hinbekommen könnte. Und Ojhanna wird ja auch gelb gesperrt für ihn. Die hat die zweite gelbe Karte gesehen. Also deswegen, ich bin nicht. Ja, jetzt habe ich einmal für und einmal gegen Spanien argumentiert.
Ich finde vielleicht auch ein wichtiger Faktor, können wir noch reinbringen, ist ja, dass diese Eingespieltheit, ne? War auch ein bisschen Duell der Gegensätze. Die Spanierinnen, ich glaube, waren 6 vom FC Barcelona in der Startformation. Da hast du auch noch eben von Barca einige, die dann von der Bank, wir haben es angesprochen, kommen können. Und das ist bei den Niederländerinnen ja nicht so der Fall gewesen. Ein bisschen hier und da in verschiedenen Ligen aufgeteilt, die erste Elf und auch die dann reinkamen. Kennen sich natürlich auch alle, aber diese Eingespieltheit, das kann halt ein großer Trumpf sein der Spanierinnen bei dieser Weltmeisterschaft.
Guter Punkt. Wir werden es ja dann sehen und Ellen, dich werden wir dann an deinen Worten messen können. Das ist ja eine ganz schöne Konstellation. Lasst uns über das zweite Viertelfinale von heute sprechen. Ich habe schon ein bisschen gespoilert, aber ich nehme mal an, dass die Hörerinnen und Hörer es auch mitbekommen haben. Wir wollen sprechen über Japan gegen Schweden. Das war ein zunächst einseitiges Spiel aus schwedischer Sicht. Amanda Ihrstedt natürlich trifft mal wieder ihr 4. Turniertreffer in einer Koproduktion mit im Grunde allen Innenverteidigerinnen, die Schweden so hatte im gegnerischen Strafraum. Dann wisst ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, war wahrscheinlich mal wieder nach einer Standardsituation. Und was soll ich sagen, ihr liegt richtig, es war mal wieder nach einer Standardsituation. 32. Minute 1:0. Dann konnte Angeldal einen Handstrafstoß, über den wir vielleicht noch kurz sprechen sollten, in der 51. Minute zum 2:0 verwenden. Und als man verwandeln und als man gerade dachte, na, jetzt ist das schon sehr deutlich auf Seiten Schwedens, dann ging es aber so richtig ab. Dann war Japan auf einmal wieder da. Es gab einen verschossenen Strafstoß. Es gab einen gegebenen und wieder zurückgenommenen Strafstoß für Japan. Es gab den Anschlusstreffer. Hayashi macht es 1:2. Und plötzlich, Oskar, gibt es hinten raus Chance um Chance um Chance. Und von Schweden war irgendwann gar nichts mehr zu sehen. Also auch hier die Standardfrage. Hat denn dieses Spiel den verdienten Sieger, die verdiente Siegerin gefunden?
Ja. Finde ich schon. Also die Schwedinnen haben so stark gespielt in der ersten Halbzeit, muss man wirklich sagen, hat es nie besser gepasst, die Formulierung. Die Japanerinnen konnten wirklich froh sein, dass sie nur 0-1 hinten lagen und ich bin auch total begeistert von den Schwedinnen. Und trotzdem am Ende, du hast es gesagt, ist dieser psychische Aspekt, die Psychologie im Spiel natürlich immer unfassbar, was das ausmacht. Da ist dann irgendwie gefühlt alles andere egal. Und ja, das Momentum lag bei den Japanerinnen und es war ja gefühlt eine Frage der Zeit, wenn es noch 2-3 Minuten länger gegangen wäre. Was meint ihr? Kann ich mir vorstellen, wäre noch der Ausgleich gefallen.
Also ich habe gebangt um unseren Sendestart. Ich dachte, oh je, jetzt geht's doch in die Verlängerung, zweite Verlängerung des Tages. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Ellen.
Doch, ähnlich, also nicht gebannt. Ich war tendenziell, ich habe es natürlich versucht, neutral zu gucken, das Spiel, aber ich hätte mich dann doch über Japan dann doch gefreut. Auch wenn es dann nicht verdient gewesen wäre, weil über den gesamten Spielverlauf, das war echt sehr, sehr abwartend. Das wurde ja am Anfang dann auch gesagt, so, oder auch vom Trainer gesagt, wir wollen erstmal gucken. Wir haben aber sehr lange geguckt, also das irgendwie haben die dann den Moment verpasst, da, ne, dann kam aber dann auch schon das Tor, das, ja, hat Schweden auch super gemacht. Ich weiß nicht, ob die am Ende, ich vermute, es wäre dann noch ins Elfmeterschießen gegangen und da, ab da kann ich dann keine Vermutung mehr anstellen.
Ja, Mujovic hätte dann wieder geregelt, vermutlich, für Schweden. Aber wie hat denn das Oskar Schweden geschafft, Japan so runterzukochen? Also Schwab, Japan so ein bisschen die, nicht nur Geheimfavoritin, sondern auch spielerisch, eines das Teams, die am besten überzeugt haben. Und dann sieht man dieses Spiel und Schweden hat den Ball. Schweden hat noch keine Schüsse, also erster Abschluss von einem der beiden Teams, 25. Minute, also lange Zeit wenig passiert. Aber vor allem Japan kaum mal eine Ballbesitzphase, kaum mal gefährlich ins Angriffsdrittel gekommen und bis eben auf diese Schlussphase dann eben auch wirklich sehr harmlos. Was hat denn da Schweden besser gemacht als andere Gegnerinnen von Japan?
Vielleicht erstmal war ich auch ziemlich überrascht, weil die Japanerinnen haben ja und ich glaube uns allen sehr gut gefallen in dem Turnier bis hierhin. Diese extreme Mittelfelddominanz, die wir auch bei den Spanierinnen gesehen haben, das haben wir auch bei Schweden erlebt. Einfach diese Klasse von Aslani, die ein überragendes Spiel gemacht hat, die Kapitänin. Rolfö ist sowieso immer gut. Blackstenius hatte ja auch Chancen und im Endeffekt dann auch war sie ein extrem wichtiger Faktor dann auch als Zielspielerin für die starke Mittelfeldachse. da mit 5 Mittelfeldspielerinnen und diese Dominanz, du hast das ja auch gerade schon sozusagen empfohlen für die Niederlande, das ist schon immer sehr, sehr wichtig, dass du da auch genügend Frauenpower sozusagen dann auch im Mittelfeld vorfindest. Und da haben sie einfach den Japanerinnen den Schneid abgekauft, waren immer einen Schritt schneller und gedanklich frischer. Ich glaube, das waren so wichtige Faktoren, warum es am Ende dann so eine große Überlegenheit war.
Ja, ich fand, die haben sich halt die Bälle auch sehr schnell wieder zurückgeholt, wenn die sich, also wenn die mal Ballverluste hatten und haben auch sehr gut gegengepresst. Also die haben gar nicht erst dieses Spiel von Japan entstehen lassen. Also Japan ist ja dann auch in den vorherigen Spielen sehr, sehr schnell auch in Strafraum rein, hat sehr schnell angefangen aus gefühlt allen Ecken und Enden aufs Tor zu schießen. Das haben die gar nicht mal geschafft dann gegen Schweden, obwohl das ja dann natürlich auch daran lag, dass ihre Taktik irgendwie abwarten war. Also das habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum. Aber das ist wieder so hypothetisch. Man weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie das versucht hätten, dieses Überfallartige, was sie im Spiel davor auf jeden Fall auch schon gemacht hatten. Also auch mit dem Ballbesitz, also gegen Spanien hatte ja, Japan gegen Spanien, da hatte ja Spanien auch sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz. Daran kann es nicht nur liegen, dass Schweden so viel Ballbesitz hatte, aber die haben dann eben auch was damit gemacht und sind eben gar nicht erst diese Konter entstehen lassen, für die Japan ja auch bekannt war
bis genau. heute. Also man kann gar nicht sagen, wie Schweden diese tiefen Pässe verteidigt hätte, weil es gab sie eben eigentlich kaum. Also das, was Spanien so ein bisschen um den Sieg gebracht hat, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr deutlich um den Sieg gebracht hat im Duell mit Japan, es war in dem Spiel gar nicht so abzulesen. Man könnte es natürlich auch, Oskar, an einer Personalie aufhängen. Also Sugita hat für Endo gespielt, die ja bisher ein tolles Turnier gespielt hat. Ich würde sagen, Sugita ist die etwas defensivere Variante. Und ich habe es mir so hergeleitet, weil Endo kam dann später und von der Verletzung oder so weiter hat man nicht gehört. Also es war wohl taktischen Wechsel. Ich dachte mir, naja, der schwedische rechte Flügel ist extrem stark. Da mit Kaneröd, mit Aslani, die raustreiben lässt, mit Björn, die nachschiebt, da spielt die Musik bei Schweden eigentlich in fast jedem Spiel. Und darauf wollte man reagieren. Vielleicht war das einer der Faktoren, die dazu geführt haben, also dass es einfach eine falsche Entscheidung war jetzt im Nachhinein.
Kann schon sein, aber du hast auf der anderen Seite auch angesprochen, so unglaublich viele Abschüsse gab es nicht, dann ist auch vielleicht der Standard dann der Dosenöffner. Ist halt auch, glaube ich, immer so ein wichtiger Faktor, auch wieder der Kopf. Die Japanerinnen laufen halt ganz viel den Ball auch hinterher und selbst wenn aus dem Spiel heraus nicht so viele Abschlüsse da sind, ist das vielleicht dann auch frustrierend. Dann der runde Ball kam natürlich auch zu einem guten Zeitpunkt, aber ich gebe dir recht, wenn man da vielleicht eine falsche Personalentscheidung trifft, wurde ja auch dann passenderweise direkt zur Halbzeit ausgewechselt, Endo kam dann zur zweiten Halbzeit. Wurde korrigiert und eigentlich aus Sicht der Japanerinnen das Beste, dass es eben nur 0-1 stand. Ich finde aber auch, dass wir die Torhüterin Yamashita hervorheben müssen, die wirklich Japan im Spiel gehalten hat und ohne sie hätte es auch gar nicht so ein grande Finale noch gegeben in dieser Partie.
Sehr gut.
Ich fand Kumagai auch gerade in der ersten Halbzeit sehr wackelig, also ungewohnt wackelig, so von dem, was man von ihr gewohnt ist. Das war auch mit so einem Faktor. Und gerade auch, weil sie ja die Kapitänin, die Älteste, diejenige ist mit der meisten Erfahrung. Und wenn das dann so ein bisschen wackelt, nicht funktioniert, das kann sich dann auch übertragen auf die Mitspielerin. Das wurde dann besser. Aber das war halt alles, ja, erste Halbzeit war echt nicht gut.
Ich glaube, es ist wirklich ein Faktor, weil ich glaube, sie war die einzige Japanerin, die auch 2011 schon mit dabei war. Ja. Und wenn natürlich dann so eine Stütze, so ein Fels in der Brandung, wie du sagst, auch echt wackelt, dann überträgt sich das auf das gesamte Team.
Ja, und ich glaube, aus japanischer Sicht ist dann auch nochmal entscheidend, wie dann auch dieses 0-1 gefallen ist. Das war ja jetzt nicht so wie bei den bisherigen Standardtoren von Schweden, dass es eine sehr gut getretene Ecke ist und dann ist es kaum zu verteidigen, wenn du nicht die Spielerin geblockt bekommst, sondern es war ja so ein Purzelball. Also der Ball wird dreimal, glaube ich, von Eriksson versucht durchzustecken auf Ilstedt und beim dritten Mal kommt er dann an und dann trifft es aus kurzer Distanz. Vorher ist er schon von jemandem anderen noch abgeprallt. Das müsste dann ja, klar, Björn, ich habe es ja vorhin gesagt, alle Abwehrspielerinnen waren beteiligt, auch wenn Björn natürlich keine Innenverteidigerin ist. Ich glaube, ich habe vorhin Innenverteidigerin gesagt, das ist natürlich Quatsch. Aber also das war auch einfach so ein wahnsinnig doofes Tor. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Und dann hast du auch gesehen, direkt danach hatte Schweden weitere Chancen. Also da ist auf einmal Kaneryd im Strafraum durch und schießt aus einer schwierigen Position, hätte eigentlich noch querlegen können. Dann verliert Kumagai gegen Aslani im Aufbau den Ball. Es wird dann abgepfiffen, weil Aslani ein bisschen zu robust reingegangen ist. Aber das wäre mehr oder weniger sicher das 0-2 gewesen, denn es waren zwei Schwedinnen dann alleine vor Mušović. Und Aslani hatte dann noch diesen tollen Schuss, den Yamashita gerade noch an den Innenpfosten lenkt. Der dann nicht reingeht. Also das war wirklich so, also man sagt ja immer so Dosenöffner, aber was kam denn aus der Dose raus? Ja, jede Menge schwedische Chancen. Das war das Problem. Und dann starten wir in die zweite Hälfte und wir haben eine Ecke, bei der trifft Nagano der Ball an der rechten Hand. Sie verbreitert die Körperfläche, sagt auch Esther Staubli in der Kommunikation im Stadion und deshalb gibt es Strafstoß. Oskar, ist das für dich ein Strafstoß gewesen?
Leider ja. Ich find's immer bitter, diese doofe Handentscheidungen dann bewerten zu müssen. Aber nee, ganz klar. Also die Hand, sagt man immer, oder hat da nichts verloren. Ist, glaube ich, auch bitter. Sie hat noch die Sicht verdeckt und der Ball springt dann hin. Ja, es ist natürlich echt schade, aber irgendwo muss man halt den Parameter ansetzen. Und also für mich war es ein klarer Handelfmeter, so bitter es ist. Wie seht ihr es?
Ja, war jetzt nicht so klar wie der von Holland vorher, aber
das stimmt.
Hat andere Gründe. Ja, die Regelung ist halt so, wie sie ist. Und der Regelung nach ist das ein Elfmeter. Auch wenn sie nichts dafür kann, der Ball in Sekundenbruchteilen da irgendwie hinspringt. Und ich glaube, sie hatte auch die Augen, es sah so aus, als ob sie die Augen zu hat beim Hochspringen. Also, ja, aber ist dann so.
Ich glaube auch, es ist nach den Regeln ein Strafstoß und die Regeln sind aber ein Problem, weil das war einfach nur ein völlig unmotivierter Ball nach innen von Schweden, der auch nicht zu einer großen Torchance geführt hätte, warum es bei sowas nicht einen indirekten Freistoß geben kann im Strafraum, was immer noch eine sehr gute Chance ist. Naja.
Das wäre eine sehr gute Idee, sehe ich auch so.
Vielleicht kommt das irgendwann. So, und jetzt steht es dann 2-0 und wir denken eben, meine Güte, Endo kam jetzt zur zweiten Hälfte, das sollte wahrscheinlich auch so nochmal was verändern. Es tut sich nichts, aber dann, Ellen, haben wir zwischen der 60. Minute und dem Abpfiff 11-1 Schüsse für Japan. Also von Schweden kam kurz gesagt eigentlich fast gar nichts mehr und Japan hat gedrückt, gedrückt, gedrückt und dann eben mit dem, was ich vorhin besprochen habe, verschossener Strafstoß, gegebener Strafstoß, der wieder zurückgenommen wurde und so weiter und so fort. Kannst du erklären, was sich da verändert hat?
Also dieser eine verschossene Strafstoß, das war ja auch nicht wirklich ein Strafstoß. Das war ja, also ja. Das war ja so und dann ist sie umgefallen. Aber sie hat ja auch selber geschossen, ne, Uiki. Und hat ja, der war, ja, also ich, danach wirkte sie sehr frustriert, hat dann ja auch nochmal irgendwie so ein Foul begangen und sowas. Also kann sein, dass das so ein bisschen der Funken war, den die gebraucht haben, weil die wirkten auch nicht so emotional involviert wie sonst. Also die kommunizieren ja auch sehr viel auf dem Spielfeld. Man hört den Trainer ständig reinschreien. Das war dieses Spiel auch immer noch so. Aber ja, also man hat gemerkt, dass sich da irgendwie was geändert hat. So auch in der Körpersprache. Also da war plötzlich diese Aggressivität da. Die waren ja auch vorher sehr weit immer vom Ball entfernt, auch von den Gegnerinnen entfernt. Die sind immer nur so mitgelaufen, hinterhergelaufen. Aber da waren auch, ich weiß nicht, auch vom Zweikampfverhalten her, da war wenig Berührung. Ja, und das hat sich dann schon geändert.
Also Intensität, so das Stichwort.
Ja.
Sind wir auch wieder so ein bisschen beim psychischen Aspekt. Man sagt immer so, 2-0 ist im Fußball das gefährlichste Ergebnis. Und ja, die Schwedinnen waren sich einfach zu sicher. Ich glaube, jeder, der das Spiel auch gesehen hat, viele haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, der Elfmeter ist drin, 2-0, das ist wahrscheinlich durch. Und das ist eben genau das Problem. Und am Ende wäre es ja auch, durchaus hätte es auch noch in die Hose gehen können. Aber ist ja unterm Strich dann alles aus schwedischer Sicht gut gegangen.
Ich habe ich auch gedacht. Also ich habe mich da so ein bisschen einlullen lassen. Ich fand das Spiel auch in der Phase relativ eintönig und habe dann auch zwei Wechsel von Japan nicht mitbekommen, weil hat dann voll den Schreck bekommen, als die Ende dann plötzlich, so, wer ist das denn? Ja, aber
ja, ich glaube, ein bisschen ging Schweden auch so. Aber also ich hatte das Gefühl, dass Schweden platt war, entweder mental oder physisch. Das ist von außen zu beurteilen, aber weil das, was sie in der ersten Hälfte so gut gemacht haben, haben wir ja vorhin besprochen, sehr schnell den Ball zurückerobern. Japan gar nicht erst in die langen Ballbesitzphasen kommen lassen, im Mittelfeld im Grunde alles wegblocken, was irgendwie geht und deswegen sehr wenig zulassen. Und das alles hat ab einem gewissen Zeitpunkt, und der kam schon relativ früh, ich fand, das kam schon so rund um die 60. Minute, deswegen habe ich da auch den Marker bei mir angesetzt. Dann gab es nämlich die ersten Chancen von Japan, die nur noch nicht so groß waren wie dann die später kamen. Das hat da komplett gefehlt. Und das ist bemerkenswert auf diesem Niveau, dass man das so deutlich sieht. Und dass es auch Schweden da auch nicht durch Einwechslung und durch nichts geschafft hat, da nochmal gegenzusteuern. Also Janogi kam, Hurtig kam, Bennison kam. Hätten alles mögliche Spielerinnen, die vielleicht nochmal mit einem frischen Kopf, mit frischen Beinen, relativ frischen Beinen da hätten was machen können. Aber da war die Druckphase von Japan. Und nur weil ich jetzt noch nicht alle absurden Chancen genannt hatte, also wir hatten einen Strafstoß, der kein Strafstoß war, der auch nicht vom VAR, also sie hat es sich nicht mal angeguckt. Das, fand ich, war die erste VAR-Entscheidung, wo man nicht nachvollziehen konnte, warum dann nicht zumindest der Check durchgeführt wird. Denn es gibt einen minimalen Kontakt. Aber der Faller von Ueke ist schon sehr verzögert, muss man sagen.
Mich auch total gewundert, dass das nicht kontrolliert wurde. Also eigentlich, man sagt immer, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, dass eingegriffen wird, aber das ist ja, also ab wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Das war für mich keine richtige Entscheidung. Deswegen sind wir da ganz nah dran.
An der Fehlentscheidung. Ja, ich denke, Ellen, du wirst es ehrlich sehen. Also nicht nachvollziehbar von außen, ne?
Nee. Aber es war auch ganz schnell, ne? Ganz schnell, zack, Elfmeter und
ja.
Los geht's.
Ja, ich meine, das spricht dafür, dass Issa Staubli sich sehr sicher war, dass sie wahrscheinlich kommuniziert hat, ich habe einen Kontakt gesehen. Und es gab ja einen Kontakt, nur der war vermutlich halt nicht ursächlich fürs Fallen. Aber interessant, weil es entspricht gar nicht der Linie bei dieser Weltmeisterschaft ansonsten, die ich sehr gut finde. Nämlich im Zweifel guckst dir nochmal an und dann verkünde, wie die Entscheidung ist. Also das gab's. Da war dann was Schönes für Regelnerds noch zu erkennen, denn dieser Strafstoß von Ueki, der geht an die Unterkante der Latte, prallt zurück ins Feld und dann köpft den Ueki über das Tor. Und es gibt aber natürlich keinen Abstoß. Warum? Weil es ist ein unerlaubter Doppelkontakt. Weil keine andere Spielerin den Ball berührt hat, war der zweite Kontakt von ihr ein Doppelkontakt. Und das wurde von niemandem bemerkt. Ich habe sowohl Audiodeskription als auch das andere O-Ton gehabt, aus verschiedenen Gründen, weil ich wollte wissen, wie Bernd Schmelzer das alles einschätzt. Die in der Audiodeskription hat sich sehr früh sehr festgelegt. Und dann haben die das einfach nicht erwähnt. Das war so eine schöne Regelnerd-Szene. Naja, also gab es einen indirekten Freistoß für Schweden. Dann gab es aber in der 87. Minute noch eine Riesenchance. Freistoß von Foginho, die sowieso einige gute Gelegenheiten hatten, klatscht an die Latte, von dort an den Hinterkopf von Mušović, dann an den Innenpfosten. Der Ball geht aber nicht über die Linie und wir alle reden nur deshalb nicht über diese Szene, weil im Nachgang dazu dann das 1:2 fällt. Deswegen war es dann auch nicht mehr so dramatisch, aber auch interessant, Mušović wurde danach länger behandelt, wurde auch am Kopf behandelt, so wie es ich gesehen habe, hat aber natürlich weitergespielt, so wie wir das aus dem Fußball kennen, hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Also es gab dann noch einige Chancen, Ueke hat dann noch nach einer Ecke geschossen, da hat Mušović super pariert, es gab auch noch so eine Szene von Endo in der 100. Minute, sie dribbelt in den Strafraum, muss eigentlich den Pass spielen, Ueki kommt dann irgendwie an den Ball, muss eigentlich auch den Pass spielen, beide schießen und da hast du gemerkt, okay gut, es sollte an diesem Tag nicht sein. Und Japan, somit die Lieblinge vieler neutraler Beobachtenden, sind damit ausgeschieden bei diesem Turnier, aber haben natürlich eine tolle Perspektive, denn mit Ausnahme von so Spielerinnen wie Sake Kumagai ist das ja ein sehr junges Team, der Trainer hat ja auch Erfahrung mit denen, hat mit denen schon in den Juniorenteams zusammengearbeitet, kennt daher viele Spielerinnen auch schon. Also da können wir uns, glaube ich, auf die Zukunft freuen. Und auf was, Ellen, können wir uns bei Schweden freuen, wenn wir jetzt wissen, Schweden gegen Spanien im Halbfinale?
Ja, auf die taktische Aufstellung natürlich. Also darauf, wie sie dann mit dem Ballbesitz von Spanien umgehen. Ob sie das, weil das war ja, ich überlege gerade, was sie da machen könnten. Ob sie das jetzt auch, also ob sie dann so die Taktik von Japan fahren, das erstmal sich angucken und dann reagieren. Oder ob sie da ja auch mehr ins Gegenpressing gehen und versuchen, doch auch in Ballbesitz zu kommen.
Aber du bist ja sehr optimistisch für Schweden, hast du ja vorhin mit deinem Spanien-Tipp schon klar gemacht.
Ja, ich bin optimistisch für Schweden wegen der Chancenverwertung. Dann, weil Blackstenius ja anscheinend doch noch existiert, da hatte ich auch so meine Zweifel bei dem Spiel gegen die USA. Und Das ist, es könnte natürlich knapp werden, aber ich hatte auch, als ich diese beiden Achtelfinalpaarungen heute gesehen habe oder in der Vorbereitung, habe ich auch schon so gedacht, schade, dass das so gepaart ist. Wenn es andersrum wäre, dann würden halt Japan und Schweden vielleicht weiter oder wären weitergekommen. Dann könnte man die noch länger sehen, aber ja.
Zwei Spiele länger noch, könnte man sie maximal sehen.
Aber ja, ich finde, Schweden steigert sich halt von Spiel zu Spiel. Also man sieht das. Mhm. Die kriegen ja auch immer stärkere Gegner. Bei Spanien, weiß ich nicht, die haben sich auch gesteigert. Also es war ja schwierig.
Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall sehr darauf freuen. Die Spanierinnen haben ja bei den bisherigen Ergebnissen immer sehr aufhorchen lassen, haben gesagt, immer um Spektakel. Stimmt. Wenn jetzt ein bisschen weniger Tore gefallen sind, aber dafür war es trotzdem echt ein cooles Spiel. Und bei den Schwedinnen vielleicht sogar noch aus Bundesliga-Sicht die Rebecca Blomqvist erwähnt, die finde ich auch eine super Spielerin ist. Bin ich auch happy, dass sie in Wolfsburg bleibt. Und ja, was da eben auch noch an Qualität hinten ist bei den Schwedinnen, die jetzt gar nicht eingewechselt wurde, gerade bei den 5 Wechseln, die wir schon länger jetzt haben, ist die Breite ein so viel wichtigerer Faktor geworden. Und das haben wir allerdings auch bei den Spanierinnen angesprochen. Deswegen ist es natürlich ein Halbfinale mit auf beiden Seiten enorm guter Breite auch. Eingespieltheit habe ich schon ein bisschen angesprochen. Bei den Spanierinnen sehe ich da einen Vorteil. Aber die Steigerung, die auch Schweden hingelegt hat und auch gerade nach der Performance jetzt gegen Japan, hat natürlich auch schon irgendwo aufhorchen lassen, wird richtig gut.
Am Dienstag dann um 10 Uhr deutscher Zeit werden wir dieses Spiel verfolgen können und das wird natürlich dann auch hier im Rasenfunk besprochen. Für den Moment soll es das jetzt aber gewesen sein mit der Besprechung der heutigen Viertelfinalpartien. Ich danke euch beiden sehr. Herzlichen Dank an Ellen Hanisch. Ich freue mich schon auf die Finalsendung mit dir.
Ich mich auch.
Hoffentlich gibt es keine Verlängerung. Danach ist nämlich noch Männerbundesliga. Es ist ein enger Tag für mich. Und herzlichen Dank an Oskar Heiler, der ja wahrscheinlich auch arbeiten muss, wenn dann das WM-Finale läuft.
Ja, so ist es. Danke auch, war sehr schön mit euch.
Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Und wir blicken jetzt noch auf die Spiele, die es dann morgen gibt, die wir morgen bestaunen und dann hier im Rasenfunk ja auch besprechen dürfen. Um 9 Uhr geht's los im ZDF Australien gegen Frankreich. Da können wir uns, glaube ich, aus ganz vielen Gründen drauf freuen. In Australien ist es schon so, dass die Public Viewings, die FIFA errichtet hat, manchmal zu weit entfernt sind vom Stadtzentrum, aber auch manchmal von der Kapazität her nicht reichen. Da wird sich jetzt um neue Public Viewing Flächen bemüht, hat Annika mir berichtet. Also die Euphorie ist sehr, sehr groß. Andere Sportarten verschieben jetzt ihre Spiele so, dass sie eben nicht mit den Matildas konkurrieren, wenn sie eben dann um 9 Uhr deutscher Zeit gegen Frankreich spielen. Da können wir uns, denke ich, sehr drauf freuen. Auch vor dem Hintergrund der Leistung Frankreichs haben wir ja hier besprochen im Rasenfunk. Das hatte doch wirklich schon sehr, sehr viel Gutes. Und dann spielt um 12.30 Uhr England gegen Kolumbien. Haben wir ja hier auch ausführlich besprochen, wie England gegen Nigeria weitergekommen ist. Da die rote Karte von Lauren James, die übrigens nur für 2 Spiele gesperrt wurde, nicht für 3 Spiele. Das heißt, in einem möglichen Finale für England wäre sie wieder spielberechtigt. Aber wir alle wissen es, es war extrem eng gegen Nigeria und jetzt ist die Frage, was passiert gegen Kolumbien? Kolumbien natürlich der Underdog, aber haben wir nicht eigentlich gelernt bei dieser WM, dass die Underdogs vielleicht nicht immer so klare Underdogs sind, wie wir denken? Mal sehen. Die Engländerinnen, Annika war für uns bei der Pressekonferenz, waren relativ zufrieden mit ihrem Spiel gegen Nigeria. Natürlich haben sie es vor allem vom Ergebnis her bewertet. Serena Wiechmann hat allerdings direkt im Anschluss an das Spiel gesagt, das sei das schwierigste Spiel ihrer Karriere gewesen oder eines der schwierigsten Spiele ihrer Karriere. Stellt sich die Frage, warum sie dann dennoch so spät erst eingegriffen hat mit Einwechslung, aber das haben wir ja damals im Rasenfunk schon thematisiert. Jetzt gab es die Pressekonferenz mit Serena Wiechmann und mit Mary Earps, der Torhüterin von England. Annika war vor Ort. Die Fragen gingen vor allem an Mary Earps und unter anderem ging es um die Frage Dreierkette oder Viererkette. Die englischen Kolleginnen und Kollegen wissen natürlich, das wird sowieso nicht verraten, aber sie haben gefragt, was ändert das denn bezüglich der Kommunikation für die Torhüterin Mary Earps? Und das hier ist ihre Antwort.
I think at this level, obviously tactics, formations, that kind of thing, it's really important and it's fine margins in when you're winning games. But I think for me personally, I just obviously want to be as well versed as possible, making sure I'm doing my job for the team. Communication is a huge part of that. So just understanding what Serena wants and trying to make sure that we're implementing the game plan as best as we possibly can, but also we're finding solutions as a group. I think that's really important. Naturally, at this level, in this tournament, you see how high the quality is, how competitive it is. Teams pose very different problems, and you can't prepare for every single problem that a team can pose, I suppose. So I think it's important that as a group we find a way to push through that and solve that in the moment.
Also ich übersetze das nochmal so oder fasse es kurz zusammen für diejenigen von euch, die das nicht so gut verstanden haben. Sie sagt, also Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Erstmal sei es wichtig, den Matchplan von Serena Wiechmann, der Trainerin, zu verstehen und dann umzusetzen. Das würde sie auch mit als ihre Aufgabe sehen. Und dann sei es aber auf diesem Level, auf diesem Niveau der Gegnerinnen dann oft so, dass du dich nicht auf alles vorbereiten kannst, dass die Gegnerinnen dich immer vor Probleme stellen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und dann ginge es vor allem darum, gemeinsam als Gruppe im Moment Lösungen zu finden. Und da sie hat gesagt, to push through these problems, also vielleicht auch einfach mal diese zu überwinden. Und obwohl das jetzt so ein bisschen eine Nicht-Antwort auf die Frage war, wenn man ehrlich ist, also vielleicht nicht so untypisch zu manchen anderen Pressekonferenzen, die wir schon sonst schon so lauschen konnten. Fand ich aber da auch nochmal interessant, wenn wir uns, naturgemäß beschäftigen wir uns viel mit der Frage, warum ist das deutsche Team zum Beispiel ausgeschieden? Gegen ja unter anderem Kolumbien hat man ja auch verloren. Und vielleicht war das dann eben auch einer der Aspekte, ein Teil davon, den hier Mary Earps anspricht, dass eben die Gegnerinnen sie vor Probleme gestellt haben und das deutsche Team in seinen Spielen zu selten in der Lage war, eben da eigenständig auf dem Platz Lösungen für zu finden. Unter diesem Aspekt fand ich das interessant und habe auch Mary Earps selten bisher länger über Taktik reden hören, auch das fand ich deshalb ganz spannend. Und dann gibt es ja noch so ein zweites Thema, das hat jetzt nichts mit dem Spiel England gegen Kolumbien zu tun, aber ist generell ein Thema dieser WM. Es ist ja immer noch so, dass viele Sportartikelhersteller die Frauentrikots nicht in allen verfügbaren Größen und so weiter anbieten. Also auch Adidas zum Beispiel mit dem deutschen Nationalteamtrikot versucht das mal nicht im weiblichen, also etwas gekurften Schnitt zu kaufen, was ja nicht nur Männer, sondern auch viele andere Menschen gerne hätten. Gibt es nicht. Versucht mal ein Torwarttrikot von Merle Frums zu kaufen. Ja, viel Erfolg damit. Währenddessen ist es mit Nike im Fall von Australien komplett anders. Die verzeichnen jetzt richtige Verkaufserfolge, Rekorde, haben mehr verkauft als bei den Männern bei der letzten WM in Katar. Und auch Mary Earps hat da ihr ganz eigenes Thema. Wir hatten es im Rasenfunk, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das Torwarttrikot von Mary Earps, das gibt es auch nicht käuflich zu erwerben. Man kann es einfach nicht kaufen, was einfach Wahnsinn ist, aus ganz vielen Aspekten, aber unter anderem auch ist es ökonomischer Wahnsinn, denn wer sich mal mit Trikotherstellern unterhält, gerade TorhüterInnen-Trikots verkaufen sich sehr gut, denn die haben oft besondere Farben, die Kindern sehr gefallen, Torhüter sind auch immer klar erkennbar, ihr Erfolg ist auch relativ leicht zu messen. Das sind alles so Gründe, die dazu führen, dass überproportional viele TorhüterInnen-Trikots verkauft werden. Und für Mary Earps gab es keine Möglichkeit, ein eigenes Trikot in die Läden zu bekommen. Sie hat sogar dem Hersteller angeboten, selbst dafür zu zahlen. Aber es hieß, naja, also wir haben irgendwie 30 produziert für so ein Fotoshooting, was wir mit dir gemacht haben. Die kannst du irgendwie verkaufen, aber eine eigene Produktion sehen wir nicht vor. Und auch danach wurde sie gefragt und sie hat dazu das hier gesagt.
It did tickle me that, I've got to say. But I think in general, obviously I spoke about that before the tournament and expressed my views on it. And I know that it's being looked into by the relevant parties at various levels and it will be a conversation that we pick up post-tournament. But I just want to thank everyone for their support on that. But very much football focused at this moment.
So, also sie sei natürlich jetzt auf den Fußball fokussiert und sie hat ja auch dieses Thema vor dem Turnier aufgemacht. Die Athletic hatte darüber als allererstes berichtet und es gäbe da wohl Bewegung. Nach dem Turnier würde man über dieses Thema sprechen und sie bedankt sich in diesem Statement bei allen, die sich für dieses Thema interessiert haben und da vielleicht auch mitgeholfen haben. Aber sie sagt auch nochmal, ja, das hat sie schon wirklich geärgert. Ich denke, so kann man tickelt in diesem Moment dann doch mal übersetzen. Ich fand das noch interessant, weil das eben so ein ganz groteskes Beispiel von Ungleichbehandlung von Frauensport und Männersport ist, also im Vergleich mit Männersport. Und deswegen wollte ich euch diesen O-Ton an dieser Stelle nochmal einspielen. Herzlichen Dank an Annika, die diese O-Töne für uns geglaubt hat. Vor Ort hat sie gepflückt im Pressekonferenzraum, hat sich schön nicht die low-hanging fruits genommen, sondern sie ist richtig raufgeklettert. Also herzlichen Dank, liebe Annika. Um 12.30 Uhr am Samstag spielt dann England gegen Kolumbien und dann sind wir mal gespannt auf diese beiden Partien. Und damit kann ich mich nur noch bei euch verabschieden. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. rasenfunk.de/supportersclub und an der Stelle auch der Hinweis, es wird jetzt so ein bisschen parallel alles ineinander laufen. Das heißt, das WM-Finale und Spiel um Platz 3 finden statt am ersten Spieltag der Männer-Bundesliga. Das heißt, im Rasenfunk überkreuzen sich jetzt die Sendungen. Am Montag nächster Woche nehmen wir zum Beispiel die Bundesliga-Vorschau auf. Am nächsten Wochenende wird dann die Analyse und der Fokus zum ersten Spieltag erscheinen. Es wird aber auch noch ein WM-Rückblick erscheinen. Euch muss das nicht nervös machen. Nervös macht das nur mich, weil ich alles organisieren und dann auch aufzeichnen muss. Aber abonniert einfach alle 5 Rasenfunk-Feeds und dann seid ihr immer informiert und könnt euch das auswählen, was euch interessiert. Aber auch da geht es jetzt natürlich weiter. Und auch dafür herzlichen Dank, wenn ihr uns unterstützt. Dieses Pensum ist nur möglich, weil ich das hier hauptberuflich mache, weil wir den Gästen ein Honorar zahlen können, wenn auch ein kleines Honorar. Und weil wir uns zum Beispiel eben leisten können, Annika nach Australien zu schicken, Eva Lotter-Bohle ein paar Sendungen moderieren zu lassen. Das sind alles so kleine Mosaiksteinchen auf dem Weg zur, sagen wir es einfach wie es ist, Weltherrschaft des Rasenfunk. Und das muss ja das Ziel für uns alle sein. Also rasenfunk.de/supportersclub. Danke für euren Support. Wir hören uns morgen hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.